eine Frage, die von Anfang an nämlich aufgekommen ist bei Wärmepreise.at ist, wie stellen wir die Vergleichbarkeit sicher? Momentan ist es tatsächlich relativ schwierig, weil, so wie wir gesagt haben am Anfang, die Preisgestaltung so unterschiedlich ist, dass es eben nicht ausreicht, sich nur anzuschauen, wie unterscheiden sich die Arbeitspreise oder wie unterscheiden sich die Grundpreise. Und da werden wir definitiv versuchen, im neuen Jahr, wahrscheinlich ist das dann eh ab Beginn des Jahres, da eine stärkere Vergleichbarkeit oder einen Versuch einer stärkeren Vergleichbarkeit zu machen.
Hallo und herzlich willkommen bei Petajoule, dem Podcast der österreichischen Energieagentur. Mein Name ist Christoph Dollner-Gruber und ich starte heute mit einem Witz. Was frisst Karotten und hält die Wohnung warm? Ein Kaminchen. So, und jetzt haben wir uns schon richtig in Stimmung gebracht für unser eigentliches Thema. Der Jahreszeit entsprechend geht es heute um Wärmenetze, also um Fernwärme, Nahwärme, Energienetze. Und Fragen rund um dieses Thema. 30% der Haushalte in Österreich nutzen dieses Heizsystem, Fernwärme. Und das wird eigentlich, wenn wir in die nächsten Jahre blicken, mehr. Eigentlich weniger, was den Verbrauch betrifft. Der ist seit gut 10 Jahren relativ stabil geblieben. Aber was die Anzahl an angeschlossenen Gebäuden und Wohnungen betrifft. Fernwärme wird immer wieder gehandelt als eine reizvolle Option für die zukünftige Wärmeversorgung, ist aus der Perspektive eines Gebäudes, wenn man ein zentralisiertes Heizsystem schon hat, relativ einfach anzuschließen. Wenn es um die Dekarbonisierung der Fernwärmeerzeugung geht, ist das weniger einfach, aber auch weniger invasiv, was die Gebäude selbst betrifft. Wenn wir uns zum Beispiel anschauen, die Raus aus Öl- und Gasförderung im letzten Jahr, inklusive Sauberheizen für alle, so haben knapp 40.000 Menschen diese Förderung in Anspruch genommen. Die meisten haben ihr erdgasbasiertes Heizsystem aufgegeben. 51% davon waren das, 40% Heizöl. Und viele davon sind auf Fernwärme umgestiegen. Insgesamt 22% waren das. 22% jener, die diese Förderung in Anspruch genommen haben, sind auf Fernwärme umgestiegen. 34% auf eine Holzzentralheizung und 44% die meisten auf Wärmepumpen. Also durchaus auch eine beliebte Option, um aus Gas auszusteigen, die Gasheizung loszuwerden. Aber an der Fernwärme gibt es natürlich auch Kritik. Fehlende Transparenz wird öfters bemängelt. Natürlich und besonders in den Städten ist die Fernwärmeerzeugung noch stark fossil dominiert mit Erdgas-Heizwerken, Heizkraftwerken und auch die fehlende Flexibilität bei der Lieferantenauswahl ist immer wieder ein Thema, das da ins Treffen geführt wird. Das ist quasi jemandem ausgeliefert. Über diese Themen spreche ich heute mit meinen Kollegen und Kolleginnen Carina Knaus und Gregor Tenius. Hallo, ihr zwei.
Hallo, Christoph.
Schön, dass ihr da seid. Gregor, du bist das erste Mal bei uns. Darf ich dich bitten, dass du dich kurz vorstellst?
Mein Name ist Gregor Tenius. Ich arbeite seit mittlerweile 16 Jahren in der österreichischen Energieagentur an unterschiedlichen energiewirtschaftlichen, energiepolitischen Fragestellungen und unter anderem seit jetzt auch schon fast 3 Jahren am Thema Wärmepreise.
Wunderbar, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Carina, du bist eine Altbekannte, vielleicht magst du noch 1-2 Worte an das Publikum richten, um dich zu erklären.
Mich zu erklären? Erstens mal danke für den Witz, den habe ich heute sicher den ganzen Tag im Kopf, abgesehen davon. Ja, mein Name ist Carina Knaus und ich leite das Center Volkswirtschaft, Konsumentinnen und Preise bei der Österreichischen Energieagentur. Und ich würde sagen, ich komme ja ursprünglich irgendwie so ein bisschen von der Strom- und Gasseite. Aber in den letzten Jahren und insbesondere in den letzten beiden Jahren habe ich mich auch vermehrt mit Wärme beschäftigt.
Wunderbar, schön, dass du da bist. Gregor, wir starten bei dir. Etwas, das ich mich schon immer mal gefragt habe, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Nahwärme und Fernwärme? Und wo ist diese Grenze, wo die Nahwärme zur Fernwärme wird? Gibt es da eine Definition oder sollte man eigentlich eher von Wärmenetzen sprechen?
Na, fangen wir mal mit der grundsätzlichen Definition von Fernwärme an. Also kurz gesagt würde ich sagen, warmes Wasser durch lange Leitungen. Das ist, was Fernwärme ausmacht. Ein bisschen länger, ein bisschen detaillierter gesagt. Es geht um eine zentrale Versorgung von Gebäuden mit Heizwärme und meistens auch Warmwasser. über Rohrleitungsnetze. Und was noch besonders ist an der Fernwärme, ist, dass sie Liegenschaftsgrenzen überschreitet. Also anders gesagt, der Gaskessel im Keller eines Mehrparteienhauses, das wäre keine Fernwärme, obwohl da natürlich auch warmes Wasser durch Leitungen fließt. Aber es ist eben innerhalb des Gebäudes. Und zum Thema Nah- und Fernwärme, also grundsätzlich gibt es diese Differenzierung in anderen Ländern gar nicht. Das ist ein bisschen ein Österreich-Spezifikum auch.
Da heißt District Heating oder dann?
Also das ist District Heating und ist das, was ich eigentlich gerade vorher als Fernwärme bezeichnet habe. Es gibt keinen Unterschied. Es ist ein bisschen eine Nomenklatur, die vielleicht, also die Nahwärme sozusagen, die suggerieren soll, dass Nähe, Regionalität, dass sozusagen die Energie von nah kommt. An und für sich ist das aber bei Fernwärme auch so, weil das ja auch gewisse Entfernungen sozusagen nicht überschreitet. Also es gibt keinen Unterschied zwischen den zwei Begriffen.
Also eine weitere Regionalisierung des Wärmenetzes. Und das kann man ja noch weiter treiben, wenn man von Energienetzen spricht, die ja so blockweise dann Leitungen zu den Gebäuden haben und diese so versorgen. Ja. Carina, wir sprechen hier bei Peter Julia relativ oft über Strom- und Gasmärkte. Aber wie ist das bei der Wärme und was funktioniert in diesem Markt eigentlich anders?
Genau, kann man sich fragen, wir haben viele eigentlich Folgen zu Strom- und Gasmärkten. Bei Wärme, glaube ich, ist es der erste. Jetzt könnte man sagen, es gibt keinen Markt. Ganz so stimmt es natürlich nicht, aber es ist einfach so, dass wir bei Wärme, du hast das schon erwähnt, viele Dinge, die wir im Strom- und Gasbereich halt haben, die gibt es da einfach nicht. Einerseits beispielsweise den Lieferantenwechsel. Wir haben aber auch keinen Großhandelsmarkt in dem Sinne. Also es gibt jetzt keinen Markt wie bei Strom, wo jetzt die Commodity Strom im Spotmarkt oder im Terminmarkt gehandelt wird. Es wird jetzt nicht Wärme gehandelt aus Abwärme anlagen in einem Markt, börslichen Markt, sondern das sind bilaterale Verträge. Es gibt auch dieses irgendwo keine Trennung in dem Sinn, jetzt marktlich gesehen zwischen Netz, den Leitungen, einerseits der, sag ich mal, Einspeisung von Wärme, der Erzeugung von Wärme und dann der Belieferung von Endkunden. Also da haben wir diese Trennung oder einfach ein ganz anderes System
wie
im Strom- und Gasmarkt. Ja. Genau, also es gab da keine Liberalisierung, weil es einfach lokale Netze sind und gesagt, die örtlich beschränkt sind, egal wie groß das jetzt ist. Also ich sage mal, wenn ich von Fernwärme spreche, meine ich Nah- und Fernwärme eigentlich immer gemeinsam, sage ich mal, ich unterscheide da nicht. Also das ist sicher ein ganz, ganz wesentlicher Unterschied. Und was auch jetzt vielleicht schon in Richtung ein bisschen Datenerhebung geht, was ja auch ein Thema sein wird von heute, ist auch, dass ich sage mal, die Anzahl irgendwo der Unternehmen oder der Größe, um die es da geht, das ist einfach beim Wärme ein Vielfaches. Also wenn wir sagen, bei Strom haben wir 140 Lieferanten plus minus, 110, 15 Netzbetreiber. Da muss man sagen, wenn man bei Wärme was rausfinden möchte, wir haben über 2400 Wärmenetze. Wenn es in Richtung Abgeber geht, sind es wahrscheinlich noch mehr. Das heißt, da ist es auch schwieriger, dann irgendwo immer zentral Informationen aufzubereiten, auch weil ja viele dieser Wärmenetze, Stichwort Nahwärme dann trotzdem wieder, einfach sehr, sehr klein sind. Und da geht es um eine Anlage, die ein ganz begrenztes Netzgebiet hat. Und auch schon nochmal, würde ich sagen, ein wesentlicher Unterschied ist auch dann auf der Endkundenseite die Datenerfassung. Im Strombereich sind wir jetzt hoffentlich auf dem Weg oder fast da in einer Welt, wo man eigentlich, ich sag mal, Viertelstundendaten oder zumindest Tageswerte zum Verbrauch hat. Das heißt, man kann sich hier sehr zeitnah informieren. Bei der Wärme ist natürlich gebäudeabhängig. Aber ich sag mal, wenn man Pech unter Anführungszeichen hat, hat man so ein kleines Verdampfungsableseding am Heizkörper drauf, einen sogenannten Heizkostenverteiler und hat ja bestenfalls Jahreswerte. Und wenn man dann vielleicht in einem Mietverhältnis noch ist und auf die Abrechnung der Hausverwaltung und die Abrechnung des Vermieters warten muss, dann kann es schon 1,5 bis 2 Jahre dauern, damit ich weiß, was ich eigentlich diesen einen Winter verbraucht habe. Das ist jetzt, wenn es darum geht, vielleicht sich zu überlegen, was kann man einsparen oder was möchte man vielleicht verbessern am Gebäude oder in der Wohnung oder im eigenen Verbrauchsverhalten, dann kein optimaler Zustand. Also vor allem jetzt auch mit diesen Preisschwankungen, die wir hatten, ja, wenn man dann sagt, man hat die mediale Berichterstattung, die Preise sind hoch und selbst merkt man es aber in der Rechnung 2 Jahre später, dann kann ja auch durchaus sein, dass man das vielleicht auch gar nicht mehr in Erinnerung hat und dann sehr überrascht ist von einer Nachzahlung, die sich vielleicht auf den Vorvorwinter bezieht. Und das ist sicher ein auch Problem aus Sicht der Endkundinnen.
Das ist auch was, das in den letzten Monaten oder aktuell halt virulenter geworden ist infolge der Preissteigerungen, die wir 2022 gesehen haben.
Genau, also das sind Abrechnungen, die teilweise erst im Juni dann gekommen sind oder jetzt auch diesen Juni noch schlagend werden können.
Ich meine, einen wesentlichen Faktor rund um diese Daten betrifft ja auch, dass es eine Institution gibt, die diese Daten sammelt, publiziert. Bei Strom und Gas gibt es einen Regulator, auch der das macht, der den Markt beobachtet. Wie ist das bei der Wärme?
Ja, ich glaube, also kurz gesagt, einen Regulator in dem Sinn gibt es nicht. Die Wärme, jetzt ist nicht Juristin, aber so würde ich es halt formulieren, ist eine Querschnittsmaterie, es betrifft Bundes- und Landeskompetenzen und da gibt es auch ganz viele letztendlich Gesetzesmaterien und Zuständigkeiten, sei es das Wettbewerbsrecht, aber die BBB ist das Preisgesetz, wo die Behörde eigentlich der quasi Wirtschaftsminister ist, was aber dann auch teilweise delegiert ist an die Landeshauptmänner oder Frauen. Es gibt im ERG Dinge dazu, im KGG etc., also das Konsumentenschutzgesetz, also da gibt es schon viele, viele Dinge, wo ich auch, wie gesagt, als Ökonomen nur dilettieren kann, aber man kann sagen, es ist komplex und es gibt nicht diese eine Zuständigkeit.
Ich habe es eingangs schon ein bisschen erwähnt, es sind relativ viele Haushalte, die aktuell mit Fernwärme versorgt werden. Wie hat sich das über die Jahre entwickelt? Kannst du uns da einen Überblick geben?
Genau, also die Anzahl der mit Nah- und Fernwärme versorgten Wohnungen, die hat wirklich stark zugenommen. Also wir reden jetzt mittlerweile von über 1 Million Wohnungen, die an der Fern- und Nahwärme hängen. Also über 30% das primäre Heizsystem ist Nah- und Fernwärme und durchaus auch mit einem Potenzial, wie du gesagt hast, zu Steigerungen im urbanen Bereich vor allem. Aber wenn wir jetzt zurückblicken in die 80er, da reden wir von 150.000 Heizungen. Das heißt, über die Zeit hat hier ein starker Ausbau stattgefunden.
Das ist auch spannend, wenn man sich ein bisschen so die Aufbringung der Fernwärme in der Vergangenheit anschaut, dann sieht man, dass die sehr stark fossil dominiert war und dann eigentlich erst so ab Beginn der 2000er diese Biomasse-Nahwärmenetze sehr, sehr stark dazugekommen sind und jetzt eigentlich mehr als die Hälfte der Aufbringung schon dominiert wird durch Biomasse. Ja. Was den Verbrauch von Fernwärme betrifft, hat es, wie gesagt, relativ viel Stabilität gegeben in den letzten 10 Jahren. Man ist irgendwo so bei 20 Terawattstunden Fernwärme. 2023 war es ein bisschen weniger, was, schätze ich mal, hauptsächlich witterungsbedingt war, weil einfach die Temperaturen höher waren. Aber so in diesem Bereich bewegen wir uns da, 19, also 20 Terawattstunden.
Das ist auch eine der, ich sag mal, Herausforderungen. Aber wenn wir uns auch die Netzlänge anschauen, die hat, ich sage jetzt mal, wenn man 20 Jahre anschaut, irgendwo verdoppelt. Ja, das heißt, das Netz wird ausgebaut. Aber wie du sagst, die Verbräuche haben sich nicht massiv geändert oder ändern sich nicht, weil wir einerseits sanieren, was ja toll ist, aber auch die Winter wärmer werden. Also das spürt man ganz, ganz stark bei den Heizgradtagen, die sagen, wie viel Heizbedarf wir ungefähr haben. Und das ist halt jetzt als Ökonomin, sage ich wieder, ein Problem insofern, weil es immer darum geht, die Kosten von Infrastruktur umzulegen auf die Menge. Und je mehr Infrastruktur wir haben, bei aber gleichbleibender Menge oder weniger Menge, bedeutet letztendlich, dass dann die Kosten pro Kilowattstunde auch potenziell steigen. Ja? Und das ist sicher eine Herausforderung, die man da in dem Bereich auch hat.
Ich meine, dazu kommt halt auch, dass man die komplette Erzeugung dekarbonisieren muss und auch dafür Investitionen irgendwo refinanzieren.
Genau, also auch da muss, reden wir von CapEx-intensiven, also kapitalkostenintensiven Technologien wie Geothermie beispielsweise.
Ja. Ja, das ist ein sicher ein wichtiges Thema, das wir uns in einer eigenen Folge anschauen könnten vielleicht. Aber sprechen wir einmal darüber, was das eigentlich aktuell so kostet, die Fernwärme. Gregor, da hast du gemeinsam mit einem Team ja auch was aufgebaut. Wärmepreise.at, kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen?
Ja, da gibt es einen Grund dafür natürlich, dass wir das getan haben und idealerweise ist das ein gesetzlicher Grund. Es gibt interessanterweise im Erneuerbaren Ausbaugesetz einen Paragraphen, den Paragraphen 89, der mit Preistransparenz betitelt ist, wo Verpflichtungen für die Abgeber von Wärme und Kälte definiert sind. Also grundsätzlich sollen im Rahmen dieser Verpflichtung Abgeber, die mehr als 20 Endverbraucher mit Wärme oder Kälte beliefern, wobei Endverbraucher da wirklich als die einzelne Wohnung zu verstehen ist tatsächlich, also nicht Gebäude, sondern schon tatsächliche einzelne Verbraucher. Und was sollen die melden? Die sollen die zur Anwendung kommenden Tarife melden bei diesen Endverbraucherinnen. Und das müssen sie einmal jährlich tun, beziehungsweise sobald sich der Tarif ändert, unverzüglich. Und was das ERG dann auch noch definiert ist, welche Komponenten da zu melden sind. Also das sind die klassischen Komponenten, die wir auch aus Strom und Gas kennen, Arbeitspreis, Grundpreis und Messpreis, aber auch sämtliche andere Kosten, die da anfallen im Rahmen der Wärmeversorgung. Das können die Verbrauchserfassung sein, die Erstellung von Abrechnungen, Anschlusskosten, die besonders bei der Fernwärme oder im Wärmebereich sehr relevant sein können, aber auch Mahnspesen und ganz wichtig auch, ein Grund für diese höheren Preise auch in den letzten Jahren waren ja teilweise Preisgleitklauseln, die sozusagen, wo dann der Arbeitspreis oder ein anderer Preis an einen Index gebunden ist. Und auch diese Preisgleitklauseln und Indizes sind da zu melden. Und mit dem Melden selbst ist es natürlich noch nicht getan. Nachdem der Paragraph ja mit Preistransparenz übermittelt ist, geht es auch darum, das dann zu veröffentlichen. Ja. Und da wurde in den letzten Jahren eine Plattform aufgebaut, Wärmepreise.at, ganz einfach zu finden. Also wenn man Wärmepreise mittlerweile eingibt in Google, glaube ich, kommt es auch als erster Hit tatsächlich.
Mhm. Und sonst wärmepreise.at, oder?
Es geht beides.
Also keine Angst vor Umlauten, das ist da überhaupt kein Problem. Dafür haben wir gesorgt. Auf wärmepreise.at werden nun diese Meldungen, die die Abgeber sozusagen gemacht haben, veröffentlicht und zwar sehr regelmäßig veröffentlicht. Also wir machen das mittlerweile einmal im Monat, so meistens um die Monatsmitte. Und was die interessierte Öffentlichkeit, ja, es müssen ja nicht nur Endverbraucher sein, es können auch Experten sein oder andere Marktteilnehmer. Was die dort sehen können, ist eine Übersicht über diese gemeldeten Informationen und auch dann die Details. Und vielleicht auch für die interessiert sind an irgendwelchen Auswertungen, es werden auch tatsächlich die gemeldeten Informationen als Excel monatlich veröffentlicht. Das heißt, man kann da auch wirklich dann sich selber sozusagen gewisse Dinge ansehen.
Die Anschlusskosten an die Fernwärme, das ist sowas wie, keine Ahnung, die Investition, die man halt tätigen muss als Hausbesitzer am Anfang, um dieses Heizsystem in Anspruch nehmen zu können.
Genau. Ja. Und das ist ganz unterschiedlich. Da gibt es unterschiedliche Regelungen, wie diese Kosten verrechnet werden. Manchmal sind es tatsächlich die Investitionskosten selbst. Manchmal sind diese Kosten in anderen Preiskomponenten, will nicht sagen versteckt, sondern einfach enthalten. Aber das ist sehr unterschiedlich. Ja, und das sieht man natürlich auch schon an den bisherigen Meldungen, ohne da jetzt schon vorgreifen zu wollen, dass es einfach sehr große Unterschiede gibt. Und das liegt an den Gründen, die Carina ja auch schon erwähnt hat, dass der Wärmemarkt anders ist als Strom und Gas.
Ja, ich meine, beim Strommarkt für den Netzanschluss gibt es definierte Kosten, die man verlangen kann.
Ja, es gibt zumindest Pauschalen, wenn es dann anders ist. Ja. Also, aber es gibt, sage ich mal, einen engeren Rechtsrahmen und ein engeres Korsett, wie das zu verrechnen ist und auch die klare Abgrenzung dort, was ist eigentlich das Netz und der Netzanschluss und der Netzzutritt und was ist eigentlich die... Ja, Commodity, sage ich jetzt mal, das Produkt, das Wasser, der Strom.
Wie ist das aktuell so im Größenverhältnis, wenn man sich anschaut, die Grundpreise und Arbeitspreise in so einem normalen Haushalt, was überwiegt da? Sind das die Grundpreise oder die Arbeitspreise?
Na, das hängt sehr davon ab, wie dieser Haushalt konkret aussieht. Ja. Ist das Haus gut gedämmt, ist es schlecht gedämmt? Und natürlich hängt es auch davon ab, wie der Tarif selbst gestaltet ist, weil auch da gibt es keine Vorgaben, wie dieser Grundpreis auszusehen hat. In Wahrheit gibt es nicht einmal eine Vorgabe, dass es überhaupt einen Grundpreis geben muss.
Okay. Das heißt, es könnte auch eine jährliche Flatrate geben.
Also ob der Grundpreis ein Grundpreis ist, im Sinn von pro Monat, pro Jahr, pro Quadratmeter, oder ein Leistungspreis im Sinn von pro KW, ist auch etwas anderes. Und auch die Höhe, also es gibt ja auch, glaube ich, Meldungen mit Grundpreis oder Leistungspreis ist null. Also da geht alles in Arbeitspreis.
Ich glaube, beim Arbeitspreis kann man es schon eingrenzen. Da gibt es eine gewisse größere Ähnlichkeiten, sagen wir so. Und das sind so Arbeitspreise, die zwischen 30 Euro pro Megawattstunde und an die 200, glaube ich, liegen. Aber das ist so der Bereich. Ja. Wobei es natürlich schon eine Häufung eher in der Mitte gibt, also um die 100 Euro, würde ich sagen.
Okay, spannend. Das ist eine große Bandbreite. Ja. Aber natürlich gilt da umso mehr, dass man das Gesamtpaket da anschauen muss, inklusive Grundpreisen und dergleichen.
Ja. Genau, und ich glaube, es ist schon wichtig, dass man...
Und auch wahrscheinlich, wo dieses Netz ist.
Genau, dass man berücksichtigt, dass einige der Unterschiede oder viele der Unterschiede schon erklärbar sind durch die unterschiedlichen Rahmenbedingungen der Netze. Ja, das kann der Energieträger sein, das können aber auch andere Bedingungen sein, die Anschlussdichte zum Beispiel, also wie viel sozusagen pro Meter Rohrleitung, wie viele Gebäude oder Verbraucher angeschlossen sind. Das kann schon viele Gründe
Abnehmer
haben.
Lassen sich die Kosten verteilen.
Genau.
Ja. Okay. Wie viele Meldungen gibt es bisher?
Bisher haben wir 265 Unternehmen, die Tarife gemeldet haben. Und zwar sind das 855 Tarife. Wir können tatsächlich momentan nur spekulieren, ob das viel oder wenig ist. Ja, wir wissen noch immer relativ wenig über die Anzahl der Versorger oder Abgeber, über den Markt überhaupt. Was wir aber sagen können, ist, dass die Zahl, also wir haben das erste Mal Ende Dezember 2023, haben wir die Erhebung sozusagen gestartet und dann noch veröffentlicht im Jänner das erste Mal. Und die Zahl steigt kontinuierlich an. Ja.
Also es kommen immer mehr drauf, dass sie meldepflichtig sind. Ja. Okay, wer gilt dann als meldepflichtig? Oder wer ist ein Lieferant? Ist es der, dem das Netz gehört und der das, du hast es gesagt, heiße Wasser ins Haus liefert? Oder sind das die Abrechnungen, Hausverwalter, die messen? Da gibt es ja auch zwei große Unternehmen in Österreich, die das machen.
Ja, ich starte mal, würde ich sagen, mit einer ersten Antwort und vielleicht können wir das dann gemeinsam ein bisschen herausarbeiten. Also der Lieferantenbegriff ist nicht definiert für Wärme. Das ERG, auf dem ja dieses Wärmepreise.at auch basiert, spricht von Abgebern. In manchen Fällen ist es wahrscheinlich relativ einfach festzustellen, wer dein Fernwärmeversorger ist, wenn nämlich der klassische, also der die Fernwärme auch erzeugt, der sozusagen das Warmwasser bereitstellt, wenn der dich auch direkt beliefert, auf der Rechnung steht, im Vertrag steht, dann wird es relativ klar sein, wer dein Lieferant ist. Es gibt aber eine Menge an Konstruktionen, wo unterschiedliche Unternehmen zwischengeschaltet sind und da muss man dann wirklich sagen, das ist oft eine Einzelfallbetrachtung, wer der Lieferant tatsächlich ist. Es gibt tatsächlich Situationen, wo der Endkunde selber das gar nicht genau weiß, wer ist eigentlich mein Wärmelieferant konkret.
Weil das zum Beispiel über die Hausverwaltung abgeregelt wird.
Genau, weil besonders in großvolumigen Wohnbauten oder in Mehrparteiengebäuden und Häusern die Wärme nur bis zum Gebäude geliefert wird und dann verteilt wird und abgerechnet und das sind dann oft andere Unternehmen.
Carina, wie war das früher?
Wie war das früher? Naja, ich meine, dass diese Komplexität in der Wärme oder dass diese vertraglichen Konstrukte eben durchaus komplex sein können, ich glaube, das war schon immer so, da hat sich noch nichts geändert. Das ist vielleicht auch ein Bereich, wo man irgendwann mal über Verbesserungen nachdenken kann und vielleicht diese Rollen einfach noch klarer abgrenzt, weil jetzt auch eben, wenn man es mit Strom und Gas vergleicht, wo wir halt die Gesetzesmaterien in LVOG, muss man sagen, ein GWG etc. haben, wo halt diese Rollen auch klar definiert sind, was ist ein Lieferant, was ist ein Aggregator etc.
Ja.
Das gibt so in der Form gebündelt halt nicht für Wärme, was aber eben schon der Fall ist, dass wir durch Wärmepreis.at einfach Werte haben. Also es gibt Euro pro MWH Werte für Wärmepreise, was wir davor einfach in der Form nicht hatten, sondern nur, es war Teil vom VPI, vom Warenkorb, ein Indexzahl. Und dass wir heute darüber reden können, Wärme kostet so viel, auch wenn wir viele noch immer nicht wissen, ist eigentlich schon ein großer Erfolg.
Okay, das betrifft jetzt mal, also die Tarife betrifft einmal Lieferungen des Anbieters des Wärmeabgebers an das Haus. Dann gibt es aber natürlich noch die Komponente, wie diese Kosten dann in einem mehrgeschossigen Wohnbau beispielsweise unter den Wohnungen aufgeteilt werden. Ist das irgendwie geregelt oder wie wird das gemacht?
Das ist geregelt seit einigen Jahren im Heiz-KG, kurz gesagt. Mhm. Nachdem du vorher im KSG nachgefragt hast, sage ich dir gleich, das ist das Heiz- und Kältekostenabrechnungsgesetz. Mhm. Also gleich ein Zungenbrecher auch zwischendurch. Das Heiz-KG regelt genau in diesen Fällen, wo eben da die Wärme an ein Haus geliefert wird und dann innerhalb des Gebäudes auf mehrere Nutzungseinheiten aufgeteilt wird, wie das zu erfolgen hat. Da gibt es einige Vorgaben. Einerseits muss man da die Energiekosten und die sonstigen Kosten des Betriebs aufteilen. Mhm. Und andererseits gibt es auch Vorgaben, wie man dann umgeht mit Warmwasser und Energie. Und auch, wie man umgeht, und das ist bei Wärme vielleicht noch eine Spur relevanter, also als bei Strom sicher, weil bei Strom ist es gar nicht relevant, wie man aufteilt zwischen den Kosten, die verbrauchsabhängig sind und verbrauchsunabhängig sind. Mhm. Man könnte vielleicht auf den ersten Blick sagen, es wäre nicht gerecht, wenn man das zahlt, was man verbraucht hat.
Ja.
In Gebäuden, das wissen wir aber alle, die in Mehrparteiengebäuden leben, ist es aber ein relativ großer Unterschied, ob du zum Beispiel in einer Eckwohnung lebst oder und im Erdgeschoss oder im fünften Stock umgeben von anderen Sandwich-Wohnungen.
Mhm. Ja.
Genau, und das wäre nicht fair. Und deswegen macht das Heiz-KG auch da schon Vorgaben, nämlich Minimal- und Maximalwerte, was du verbrauchsabhängig, wie viel du verbrauchsabhängig abrechnen darfst.
Obwohl das bei Gas ja eigentlich auch der Fall ist, wenn man mit Gas heizt.
Ja. Ja, bei Gas ist es gleich.
Ja. Und auch die Vorgaben, also das Heiz-KG gilt ja auch für Gas, wenn das zentral eine Zentralheizung keine Einzelzähler gibt.
Okay, das gibt es aber schon auch bei der Fernwärme, dass es Wärmemengenzähler gibt, die konkrete Wärmemenge zählen, die in die Wohnung fließt dann. Oder eben diese Verdunstungszähler, von denen ihr gesprochen habt, wo eigentlich auch gezählt wird, wenn jemand mit einem Kachelofen oder einer Stromheizung noch zuheizt.
Dann genau, ja, die Verdunstung. Ja. Oder wenn man eben wirklich diese Sandwich-Wohnung hat, dann wird das auch verdunsten, wenn es einfach warm ist durch die umliegenden Wohnungen. Und das ist halt am Ende so eine Abwägungssache auch in dem Fall des Gesetzgebers. Naja, wie viel möchte man auch vielleicht Sparverhalten beanreizen, wie viel gibt man im Verbrauch und wie viel sagt man, ja, aber es gibt halt einfach diese Effekte, dass man in manchen Wohnungen Vorteile hat, die man vielleicht dann auch irgendwo berücksichtigen möchte.
Wo ist das Heiz-KG resortiert?
Im Wirtschaftsministerium.
Okay, alles klar. Gut. Ja, was mich noch interessieren würde, Wärmepreise.at, kann man da auch irgendwelche Entwicklungen ablesen, in welche Richtung das geht? Wie oft werden solche Tarife eigentlich aktualisiert, angepasst? Ich nehme mal an, das ist eher jährlich dann, oder?
Ja, ich komme eigentlich immer mit der gleichen Antwort. Das hängt davon ab, beziehungsweise es ist sehr unterschiedlich. Wir haben Unternehmen auf Wärmepreise.at, die monatlich melden, weil sie zum Beispiel flotende Tarife haben und das einfach so machen. Ja, sind nicht viele. Aber ja, der Normalfall ist natürlich jährlich. Ich glaube, das ist ein ganz interessanter Punkt, den wir, sobald wir ein bisschen mehr Zeit vergangen ist und wir Datenpunkte haben, was man sich dann wirklich ansehen kann, ist, wie sich diese Tarife über die Zeit entwickeln, verschiedene Komponenten. Etwas, was ich vorher nicht erwähnt habe, ist, es werden auch von denjenigen, die verpflichtet sind, wird auch abgefragt, wie die Primärenergieverteilung, also die Erzeugungsstruktur der Wärme in dem betroffenen Netz selber ist. Und auch das wäre natürlich sehr schön, wenn man über die Zeit sehen könnte, wie sich dieser Primärenergieträgermix entwickelt. Mhm. Hoffentlich weg von fossilen hin zu erneuerbaren oder alternativen Energiequellen.
Mhm. Die Tendenz geht da ja schon eindeutig jetzt in die richtige Richtung.
Ja.
Also Anteil erneuerbar in der Fernwärmeerzeugung ist jetzt auch schon wieder stärker gestiegen. Jetzt hat es ein bisschen eine Durchhänge gegeben zwischen 2012 und 2018, aber seitdem steigt es wieder stärker an. Jetzt sind wir bei 56% Anteil Erneuerbare in der Fernwärmeerzeugung. Vor 20 Jahren war es 20% circa, also da ist jetzt schon einiges passiert auch. Wieder im Zusammenhang mit dem Biomasse-Nahwärmenetz.
Genau, einiges passiert, aber da gibt es natürlich eine große Stadt-Land-Unterschied. Also besonders in städtischen, größeren Netzen ist da die Herausforderung in der Dekarbonisierung schon noch sehr groß.
Absolut, ja. Gregor, wie geht es jetzt weiter mit Wärmepreise.at?
Ja, es geht definitiv weiter. So viel kann ich schon sagen. Wir sind jetzt ziemlich genau ein Jahr sind wir operativ tätig, was Meldungen betrifft, was aber auch die Veröffentlichung betrifft und versuchen, so an gewissen Stellschrauben zu drehen. Eine Frage, die von Anfang an eigentlich aufgekommen ist bei Wärmepreise.at ist, wie stellen wir die Vergleichbarkeit sicher? Und wir gehen da in Richtung repräsentativer oder ja, Beispielhaushalt oder Beispielgebäude, nachdem man dann diese Tarife auf einer gewissen Ebene, auf einer gemeinsamen Ebene vergleichen kann. Momentan ist es tatsächlich relativ schwierig, weil, so wie wir gesagt haben am Anfang, die Preisgestaltung so unterschiedlich ist, dass es eben nicht ausreicht, sich nur anzuschauen, wie unterscheiden sich die Arbeitspreise oder wie unterscheiden sich die Grundpreise. Und da werden wir definitiv versuchen, im neuen Jahr, wahrscheinlich ist das dann eh ab Beginn des Jahres, da eine stärkere Vergleichbarkeit oder den Versuch einer stärkeren Vergleichbarkeit zu machen.
Was natürlich auch sehr spannend wäre, ist, wenn man wüsste, wie viele Kunden und Kundinnen über welche Tarife versorgt werden. Ja.
Genau, das ist eine Herausforderung jetzt in den Auswertungen oder in sämtlichen Aussagen, die man aus Wärmepreise.at ableiten möchte. Das ist derzeit so, dass das Gesetz das nicht hergibt und deswegen wir auch in dem Sinne nicht berechtigt sind, zumindest verpflichtend diese Informationen abzufragen. Mhm. Aber das wäre natürlich ganz zentral. Ja.
Weil es strengt auch, man kann in dem Sinn keine statistischen Auswertungen im klassischen Sinne machen, weil es einfach keine Mengengewichtung gibt.
Ja, Carina, wir haben ein bisschen mit diesem Thema begonnen und das will ich jetzt auch zum Abschluss nochmal fragen. Wo kein Lieferantenwechsel möglich ist, da ist halt auch wichtig, dass es eben Transparenz gibt und immer wieder ins Treffen geführt wird auch das Thema Regulierung der Fernwärme und die Regulierung von Preisen für Fernwärme. Wie ist da aktuell die Lage? Welche Optionen werden diskutiert?
Ich glaube, das ist ein Thema, was uns wahrscheinlich auch die nächsten Monate und im nächsten Jahr wahrscheinlich begleiten wird. Die Bundeswettbewerbsbehörde hat ja auch eine Branchenuntersuchung für die Fernwärme angekündigt. Ich glaube, die Situation hat sich vielleicht ein bisschen verändert, weil früher hat man immer gesagt, naja, das ist halt der Wettbewerb ums Heizsystem. Also wenn man sich entscheidet, kann man sich halt für Fernwärme was anderes entscheiden. Und insofern ja, gibt es auch irgendwo diesen Wettbewerb. Ich glaube, dass das jetzt einfach anders ist mit Anschlussverpflichtungen, mit auch der Dekarbonisierung etc. Glaube ich, ändert sich einfach die Situation auch aus Sicht der Verbraucherinnen. Ich meine, Modelle, ja, man kann da in andere Länder natürlich auch schauen. Ich meine, ich glaube, man kann sagen, es gibt Modelle, die gibt es bei der Fernwärme definitiv nicht, wie eine, sag mal, Vollliberalisierung oder so einen Markt, wie es bei Strom oder Gas gibt. Ich meine, das macht aufgrund der Lokalität der Netze, denke ich einfach.
Es wird keinen gemeinsamen europäischen Binnenmarkt
genau, für Wärme geben. Da sagt sogar die glühende Wettbewerbsökonomin in mir, es gibt Dinge, die soll man nicht zum Markt machen. In dem Sinn, aber natürlich gibt's auch andere Beispiele, Gestaltungsmöglichkeiten von Third-Party-Access, natürlich Transparenz, glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich glaube, da gibt es noch viel, ja, auch Potenzial wahrscheinlich zu legen, diese Rollenverteilung klarer zu machen. Also ich glaube, viele Endkundinnen wissen eben, wie auch Gregor schon gesagt hat, gar nicht, was habe ich überhaupt für eine Wärme? Gibt es dann Lieferanten? Was ist diese Abrechnung? Also
was zahle ich wofür?
Genau, also ja, das ist ja eben durchaus, wenn man sich Rechnungen ansieht oder auch wirklich dann die nach Heizkirche, die Abrechnungen, das ist durchaus, also da muss man schon sehr viel Zeit investieren, dass man da eigentlich diese Zusammenhänge versteht und insofern glaube ich, ja, da ist einfach Bedarf, dass man sich das auch genauer anschaut und auch überlegt, was man noch verbessern kann.
Ja, ich meine, es ist aus Sicht der Lieferanten halt auch wichtig, eine gewisse Verbindlichkeit zu haben. Wir haben gehört, da sind große Investitionen notwendig, um das Fernwärmenetz zu ertüchtigen, zu verlängern, auch die Erzeugung zu dekarbonisieren. Das kostet viel Geld und das nimmt man wahrscheinlich eh in die Hand, wenn man weiß, in welche Richtung auch der Kundenstock gehen wird. Und vor dem Hintergrund ist wahrscheinlich, ja, ist diese gewisse gegenseitige Abhängigkeit einfach da, ja, und die erfordert, dass es transparent zugeht und fair zugeht, ja. Gut, ich erzähle jetzt keinen Witz mehr, sondern wir gehen über zu unserer Standardrubrik, dem Peter-Schulz-Fundstück. Habt ihr was mitgenommen? Gregor, ich beginne mit dir als Newbie.
Ich habe etwas mitgenommen, und zwar eine Zahl aus Linz, um einfach zu zeigen, wie die Dimensionen sozusagen im Fernwärmeausbau sein werden. Derzeit gibt es in Linz ca. 80.000 Wohnungen, die an Fernwärme angeschlossen sind. Und die Linzer geplant, bis 2035 diese Zahl auf 110.000 Wohnungen zu erhöhen. Das heißt, da geht es wirklich um eine Steigerung um mehr als ein Drittel. Und das zeigt einfach, wie stark auch diese von dir auch angesprochenen sicher Investitionsanstrengungen und überhaupt Anstrengungen, das so auch zu erreichen sein werden. Und das steht exemplarisch für natürlich viele städtische Fernwärmenetze.
Mhm. Super. Carina, was hast du mitgenommen?
Ich habe mitgenommen meinen Schummelzettel. Immer dann, wenn ich wieder einen kurzen Überblick brauche, was denn im Wärmebereich alles für Gesetzesmaterien gibt und wie die zusammenhängen, dann nehme ich mir mal die Studie von Professor Palmsdorfer her. Können wir Sie den Link dann auch posten zum rechtlichen Rahmen im Fernwärmesektor. Ist auch recht rezent. Gibt es einmal eine Auflistung und kurze Beschreibung einfach der wichtigsten Materien. Und das finde ich als Ökonomin immer sehr hilfreich.
Wunderbar. Ich habe was relativ Neues auch mitgenommen. Ende Oktober veröffentlicht die Energiebilanz 2023. Nicht die vorläufige, sondern die endgültige der Statistik Austria. Die habe ich auch schon verwendet, um mich vorzubereiten auf diese Folge, um mir anzuschauen, wie sich das Fernwärmenetz, der Endverbrauch und die Aufbringung verändert hat über die letzten Jahrzehnte. Eine große Empfehlung, Energiebilanz, irgendwie das Standardwerk für Energiestatistik gibt es nicht nur österreichweit, sondern auch für die einzelnen Bundesländer. Und die Energiestatistiken für die einzelnen Bundesländer sind auch schon verfügbar. Das ist, glaube ich, seit letztem Mal erstmalig, dass die Bundesländer Energiebilanzen gleichzeitig mit der endgültigen österreichischen veröffentlicht werden. Ein großer Tipp. Ja, das war's für heute. Liebe Carina, lieber Gregor, vielen Dank, dass ihr bei uns wart.
Dankeschön.
Danke.
Vielen Dank auch an Laura Fanschek fürs Aufnehmen und Produzieren dieser Folge. Wir hören uns bald wieder bei Peter Schul, dem Podcast der Österreichischen Energieagentur.